Ja, ich predige heute für euch und zwar über Jona. Und wie kommt man eigentlich zu so einem Thema? Das ist manchmal ganz eigenartig eigentlich. Bei mir war das so, in meinem Umfeld gibt es viele Menschen, die wissen immer alles sehr genau. Und die haben auch oft recht. Und das geht mir nicht nur beruflich so, sondern tatsächlich ist es auch in meinem Glaubensumfeld manchmal so, es gibt tatsächlich Menschen, ja, die haben eine ganz gute Beziehung mit Gott und sie leben eng mit ihm zusammen und man denkt da so von außen, ja, das hätte ich eigentlich auch gern, da beneidet sie eigentlich so ein bisschen, ja. Wenn man denkt, ja, so möchte ich eigentlich auch sein, ja, so nah an Jesus Christus zu sein und die haben ja sogar Visionen, haben manche, ja. Also der Gerd hat das alles nicht und tatsächlich ist es manchmal so, dass ich denke, ja, ich habe vieles nicht richtig verstanden. Und so lese ich manchmal auch die Bibel, dass ich einfach mal nicht kapiere. Ja. Und so habe ich auch diese Geschichte gelesen in Matthäus 12, Vers 40, wir lesen das nachher zusammen, wo Jesus da so immer, naja, für mich kommt es vor wie so ein Bewerbungsgespräch, ja. Da kommt er zu den Pharisäern. Und die Pharisäer sagen zu dem, ja, Jesus, du machst da unheimlich viel und du steigst da auf irgendwie, willst ja der Erlöser machen und aber wir wissen gar nicht so richtig, bist du das, ja, bist du es nicht und so und ist ja auch nicht so einfach das alles, ja, mach uns mal so ein Probewunder. Ja. Ja. Und wir schauen uns nachher an, wie Jesus hier performt, was er hier macht. Das wäre die Gelegenheit gewesen, gell, zu sagen, ja, jetzt schaffe ich hier den Durchbruch für den Schriftgelehrten. Und vielleicht ist auch der Durchbruch, sage ich mal, vor dem Volk Gottes. Aber er sagt eigentlich nur eins. Also ich gebe euch das Zeichen von Jona und das war's. Eigentlich herrlich wenig. Und ich habe es eigentlich auch nicht, ich habe es so gelesen, habe gedacht, ja, Gerd, jetzt hast du wieder mal nicht kapiert. Das ist ja echt wenig, ja. Er sagt da, 3 Tage ist Jona im Fischbauch und 3 Tage, dann werde ich wieder auferstehen. Und was soll das? Ich habe gedacht, ich kapiere das wieder nicht. Und habe dann schon meine Bibel weggelegt und hab dann sogar noch so gedacht, naja, Gott hat jetzt im Garten nicht so die Schrifterkenntnis gegeben. Und so beim Einschlafen habe ich gedacht, Mensch, was hast denn du gerade so gedacht? Du schiebst schon gar noch die Schuld, dass du die Schrift nicht verstehst, auf Gott. Da habe ich gedacht, oh, Entschuldigung, sorry, war nicht so gut. Mache ich nächstes Mal besser. Und der zweite Gedanke, der mir so in den Sinn kam, der war, naja, wenn du sonst Probleme hast, dann kümmerst du dich eigentlich drum. Kümmer dich doch mal um dieses Wort von dem Jona. Was soll das? Und die Früchte dieses Kümmerns, die ernten wir jetzt gemeinsam. Und ich nehme euch da mit. Ich fand es richtig gut. Manchmal muss man sich so ein bisschen abmühen und dann, oder Abmühe, falsche Wort, aber einfach darum kümmern und dann entdeckt man viel Gutes. Ja, zunächst mal möchte ich euch mitnehmen in ein kleines Spiel. Wenn ihr so im Alten Testament mal drüber nachdenkt, Mensch, was wäre es denn wert, drüber nachzudenken, was für ein Buch der Bibel ist denn so im Alten Testament, jetzt nur mal auf das begrenzt man mal, und dann, über was könnte man denn viele Kommentare schreiben? Macht man es mal an dem fest, über welches Buch im Alten Testament wurde die meiste Kommentare geschrieben? Würde man vielleicht denken, naja, das ist klar, die Schöpfungsgeschichte hier. Da kommen wir her. Also, wer hat uns gemacht? Wo gehören wir hin? Wer hat uns denn erschaffen? Wer ist unser Schöpfer? Andere können vielleicht sagen, naja, nee, langsam. Die Erlösung, was da passiert ist, aus Ägypten heraus, dieses Vorbild für uns, aus der Erlösung, aus der Sklaverei, das ist eigentlich das Zentrale. Andere können vielleicht sagen, nee, also über Hiob müssten wir nachdenken. Was ist denn das Thema vom Leid? Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Andere können vielleicht sagen, naja, nein, Daniel, wir müssen wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ihr erratet es vielleicht schon, also Jona ist es nicht. Jona ist es nicht. Tatsächlich sind die Psalmen dann Nummer 1. Über die Psalmen wurden die meisten Kommentare geschrieben. Das liegt vielleicht auch an der Bandbreite von diesem Textteil. Aber dann tatsächlich folgt Yoda auf Platz 2. Und also mir hat es Spaß gemacht, so mal mit unterschiedlichen Fragestellungen, jetzt nicht nur Kommentare, sondern macht es mal, zu überlegen, man könnte sich viele Fragestellungen überlegen, Gottes Gerechtigkeit, welches Buch zeigt hier, welches geschichtliche Buch zeigt hier welche Thema auf? Oder, was weiß ich, wie verhalten sich Mann und Frau? Ja? Könnte man auch mal die verschiedenen Geschichten hier durchgehen und wo steckt hier am meisten drin, wie würdet ihr das Ranking hier machen und erklärt euch dann, oder Kindererziehung oder ich weiß nicht was, was man alles nehmen könnte, aber da kommt man eigentlich spannend auf viele Geschichten, weil Geschichte kann sich der Mensch gut merken, gut verinnerlichen und dann auch wieder gut rezitieren, wenn er sie vielleicht braucht. Ja, ich möchte euch kurz mitnehmen, um was es geht. Jona befindet sich eigentlich 750 Jahre vor Christus. Und tatsächlich passt Jona in meiner Bibel auf eine Seite, also ganz kurz. Auf ein Blatt Papier, zwei Seiten, passt er drauf. 750 Jahre vor Christus. Und das sind eigentlich zwei Hauptplayer in der Geschichte. Zum einen mal sind es die Assyrer mit Ninive. Die Assyrer, man muss wissen, ein unheimlich mächtiges Volk. Assyrer, die Stadt Ninive und Babylon wurden beide erbaut von Nimrod. Nimrod war der erste Mann, der eigentlich, also massive Gewalt, organisiert, perfektioniert und auch na, gesellschaftsfähig gemacht hat. Der hat große Kriege geführt, ja, und zwar geordnet, systematisch, grausam. Also, das war ein normales Mittel für ihn, um seine Herrschaft auszubauen. Und die Sünde war sehr etabliert, also sexuelle Verfehlungen kann man ja gar nicht ganz äußern, aber unheimlich groß. Auch die Gewalt gegen Andersdenkende natürlich unheimlich groß. Eigentlich weit weg von Gott. Und zum anderen ist Israel, also sie hatten ja die Offenbarung durch Mose, Israel und der Jeroboam, der zweite eine Situation, wo sie hatten natürlich die Tradition, sie wussten schon, wo sie hingehören. Aber parallel dazu hat sich ein Götzendienst eingeschlichen, der Baalskult hat sich da eingeschlichen. Und also sie waren auch nicht mehr nah bei Gott. So, und in der Situation befinden wir uns. Und Gott sagt dann zu Jona, also pass auf, du musst nach Ninive gehen und denen predigen, in 40 Tagen lösche ich die Stadt aus. Das tut aber Jona nicht. Er geht, er flieht. Und viele glauben dann, naja, der flieht nur aus Ungehorsam, der will einfach nicht. Das ist aber nicht so. Aus meiner Sicht der Schrift macht Jona eine strategische Entscheidung. Er war sich bewusst, wenn die Assyrer werden auf kurz oder lang uns besiegen und uns auslöschen. So kam es im Übrigen auch später. Die ganze 9 Stämme wurde ausgelöscht durch die Assyrer. Strategisch ist es eigentlich besser, ich gehe weit weg. Am besten so weit weg, dass Gott gar keine Möglichkeit mehr hat, mich nach Ninive zu bringen. Weil wenn ich nach Ninive komme und die kehren um, dann hat der Feind eine Chance gegen Israel. Besser ich gehe, vielleicht sogar besser ich sterbe. Er riskiert sogar später seinen Tod. Also es war nicht nur so reiner Ungehorsam, sondern es war eine strategische Entscheidung für ihn, das nicht zu tun. Ja. Aber die große Geschichte oder die große Botschaft dieser Geschichte ist eigentlich, Gott will, dass der Sünder lebt. Gott will, dass der Sünder lebt. Und Gott bietet sogar dem Feind an, also dem Feind Israels, bietet er an, wenn du umkehrst, erfährst du Gnade. Und Jona hat sehr wohl mit dieser Option gerechnet. Er wusste, dass es möglich ist, wenn sie umkehren, dass dann begnadigt wird und wollte deshalb fliehen. Ja, und Jona hat gewusst, wenn das so kommt, dass sie sich begnadigt werden, dann werden die eines Tages Israel besiegen. So kam es auch. Und im Übrigen, diese neuen Stämme, die da ausgelöscht wurden, da haben die Assyrer das Mischvolk angesiedelt, die Samariter, der Samariter, dieser barmherzige Samariter, der kommt aus dieser Eroberungswelle raus. Ja, das Erste, was uns so ein bisschen, was mich bewegt hat, ist, dass Gott das eigene nicht verschont. Und Jerusalem hat eigentlich keine Buße getan, es waren ähnliche Propheten, die aufgestanden sind und haben gepredigt, aber Jerusalem hat keine Buße getan und da wurde Jerusalem ausgelöscht. Und Gott hat die lieb, die seine Vergebung brauchen. Und für die Juden ist das Jona-Buch, also ich glaube, für die ist es unheimlich schwer zu lesen, hart das zu lesen. Weil Gott begnadet die Heiden und nicht nur die Heiden, sogar die Feinde von Israel. Also, da haben vielleicht manche gedacht, ja, also es ist doch logisch. Wir sind Gottes Volk, Gott hat uns lieb. Natürlich sind unsere Feinde auch die Feinde Gottes. Und der Gedankengang erscheint ja logisch. Und wisst ihr, was ich echt bemerkenswert finde? Noch heute lesen die Juden das Jona-Buch an was für einem Tag? An ihrem Versöhnungstag. Und Versöhnung können wir nur durch eines erreichen. Eigentlich kommt Versöhnung nur durch das zustande, durch das Zeichen des Jona. Durch Jesus Christus kommt Versöhnung zustande. Durch das Angebot Jesu Christi. Gott will, dass der Sünder lebt. Und auch wir waren Feinde Gottes. Die Bibel spricht, dass wir alle Feinde Gottes waren. Und er bietet uns diese Freundschaft an. Diese Gnade. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Manchmal betrachten wir so die Tat Jesu Christi als so ein, wie soll ich mich ausdrücken, so ein Richterspruch, das Bild des Richters. Also sprich, Jesus Christus stirbt für deine Schuld, dafür wirst du befreit, begnadigt. Also er trägt deine Schuld. Ja? Er ist für deine Sünde gestorben, darum kannst du leben. Ja? Er hat deine Sünde bezahlt, deswegen bist du frei. Das ist auch richtig, das halte ich auch für richtig. Aber in diesem Bild fehlt für mich was, nämlich wozu ist denn das passiert? Wozu ist denn das passiert? Dieses Wozu bietet so viel. Nämlich, dass wir wieder in Augenhöhe mit in Gott kommen, dass wir wieder vor ihn treten können, dass wir seine Kinder werden können. Dass wir Angenommene sind und nicht nur Freigesprochene, also nicht nur Waffenstillstand, sondern das, was die Juden als Shalom bezeichnet, dieses tiefe, es ist alles gut zwischen dir und Gott, es ist alles gut. Es ist nicht nur so, okay, Freispruch, aber Freispruch eben und nicht mehr, sondern dieses Angebot, du kannst zu Gott kommen als Kind von ihm, der es so lieb hat und ohne dass da irgendwas an dir hängt. Und auch dauerhaft. Ich meine, Jesus sagt in dieser Geschichte, hier steht mehr als Jona. Wenn du das nachlässt, in Matthäus 12 steht da, es ist mehr als Jona. Und korrekt durch seine, also wo Jona diese Bußpredigt gemacht hat und dann die Begnadigung kam, das war nur temporär. Ja. Aber Jesus Christus bietet tatsächlich auch für immer diese Kindschaft an, diese Erlösung und Kindschaft dann auch an. Ja, die Juden hatten es schwer, glaube ich, mit Jona. Und deswegen, als Jesus das da sagt, reagieren sie gar nicht drauf. An anderer Stelle, das machen wir kurz, In Johannes 7, Vers 52, ich erzähle es euch so, in Johannes 7, Vers 52, da steht er auch vor Nikodemus und Nikodemus sagt zu Jesus, naja, also aus Galiläa ist noch nie so ein, prüf mal die Schrift, da ist noch nie so ein Prophet hervorgegangen. Und das ist eigentlich nicht ganz korrekt. Jona stammt aus dieser Gegend. Und hätten sie da Jona mehr verinnerlicht, hätten sie vielleicht echt eine gute Chance gehabt. Glaube ich. Weil Jona hatte für Ninive eine Botschaft, das ist richtig, nämlich kehrt um, tut Buße, dann errettet euch Gott. Aber auch 750 Jahre später, als Jesus dann da war, hätte sie auch eine Botschaft gehabt. Und für uns hat sie auch eine Botschaft. Wir kommen gleich dazu. Weil wenn wir das nochmal anschauen, die zwei Player, wir haben einmal die Assyrer und was würden wir da sagen? Wir würden sagen, naja, also sie kannten eigentlich Gott nicht. Aber sie haben dann, als Jona kam, haben sie ja geglaubt. Und sie haben dann eigentlich aus diesem Glauben heraus eine Haltung entwickelt, wo sie gesagt haben, das hat jetzt Konsequenzen, wir tun Buße, wir haben erkannt, wir haben schlecht gehandelt und von ganz oben, vom König runter, wird es befohlen, Buße zu tun und umzukehren. Und das Ergebnis ist tatsächlich hier, ja, Gott verschont sie. Und warum? Da steht ein Satz bei Jona, ich hoffe, ich finde es so schnell. Genau. Jona 3. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Weg, heute in das Übel, der es ihnen gekündigt hatte, und er tat es nicht. Also hier ist irgendwie was wie Erlösung. Und wenn wir uns jetzt mal zuordnen müsste, würden wir uns hier wiederfinden? Vielleicht schon, ja, am Anfang würden wir vielleicht sagen, nein, wir kennen Gott schon länger, wir sind hier stärker verankert. Aber hier, da wären wir ja schon gern, wir würden sagen, ja, diese konkrete Umsetzung, das hätten wir gerne. Und auch das Ergebnis, das hätten wir natürlich auch gerne. Wir schauen uns den anderen Player an. Israel, ja, sie kannten Gott. Aber sie haben was getan. Sie haben so eine Parallelwelt für sich langsam erschaffen. Sie haben Götzendienst nebenher betrieben. Und so haben sie eigentlich das, was sie eigentlich hatten, verwässert. Das ist nicht so, dass die ganz weg sind von ihm. Das vielleicht nicht, aber sie hatten schon, sie haben beides parallel irgendwo geduldet. Und da kam auch eine Haltung raus. Sie haben sich nicht verändert. Warum? Sie hatten die Einsicht nicht. Ja, also hier muss man eigentlich ein Minus dahinter machen. Ja, die Haltung war, wir würden sagen, unzureichend oder also in Gottes Augen nicht gut. Und das Ergebnis war hier, dass Gott das eigene tatsächlich bestraft. 9 Stämme, bis jetzt weg. Irgendwann in der Offenbarung kommen sie wieder, aber bis jetzt weg. Und ja, was bringt uns wohin? Ja, ich glaube, dass in meinem Leben das es auch gibt, dieses Parallele, dass ich schon schaffe, ich habe jetzt keine Altäre von Baal oder sowas, aber ich schaffe schon manchmal zu überdenken, ja, ist eigentlich relativ, oder wie mache ich denn das, wie deichsel ich mich da durch, ja, wie schaffe ich hier so eine parallele Situation zwischen dem, was Gott tatsächlich will oder erwartet, auch ein bisschen zu sich durchzumanövrieren letztendlich. Welche Haltung habe ich da auch dabei? Und wie kommt man hier hin? Und wie kommt man hier hin? Das wäre mal spannend, ja. Wie schafft man das? Die Umsetzung, was hier die Assyrer gemacht haben, die Umsetzung, wie kommt man hier hin? Weil die Bibel sagt ganz klar, das Tun hat Gott begeistert. Da steht nicht so sehr viel vom Glauben, das war auch da. Aber die Umsetzung hat Gott hier, also wie die das umgesetzt haben. Die Bibel versteht für mich das Tun als unmittelbare Folge des Glaubens. Irgendwo steht auch mal, selig die, die Gottes Wort hören und tun. Also, nicht missverstehe, ich möchte jetzt nicht, weil die Führung nicht da ist, die Werksgerechtigkeit einführen, das möchte ich nicht. Aber tatsächlich ist es doch so, dass irgendwie hier in der Bibel ein ganz klarer Zusammenhang dasteht. Und mir scheint es manchmal so, dass wir in der Reformation, wo wir das abgeschafft haben, mit diese unbedingte Folge über Bord geworfen haben, dass eben zum Glauben auch eine Umsetzung gehört. Und vielleicht haben wir das ein bisschen aus dem Blick verloren. Und ich habe mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, wie könnte man eigentlich das umsetzen, wie können wir das verbessern in unserem Leben? Wie können wir das vielleicht ein bisschen mehr beleuchten oder mehr fokussieren? Ja, wir reden viel über Beziehungen zu Gott, das ist auch richtig und gut, glaube ich. Aber wir reden oder über Spiritualität im Allgemeinen, ja, über das ist alles gut, aber ganz wenig reden wir offensichtlich in unserer Zeit über als Umsetzungsfrage. Und möglicherweise wäre es mal gar nicht so schlecht zu überdenken, hey, wie schaffe ich es, damit ich oder andere Menschen dazu kommen, tatsächlich auch Dinge ganz klar umzusetzen. Also für mich ist das zum Beispiel Thema Kindererziehung. Wie stark fokussiere ich die christliche Kindererziehung bei meinen Kindern? Wie wichtig ist mir das? Oder auch für mich selber, wie gehe ich damit um, wenn ich mal erkenne, okay, passt vielleicht was nicht, oder was für Strategie habe ich in meinem Leben mir angewöhnt, um parallele Welten aufzubauen? Das machen wir ganz subversiv. Das wäre auch mal interessant, so, das würde mich freuen, wenn es im kleinen Kreis so Gemeinschaft der Täter geben würde, so überlege, wie kommen wir näher ran einfach in die Sache. Ja. Was für Strategie kann man vielleicht entwickeln? Ja, Jesus sagt, so wie Jona 3 Tage in dem Fischbauch war, so werde ich 3 Tage tot sein und dann auferstehe. Und das ist die Voraussetzung für die Errettung der Nationen. Bei Jona war es nur eine Stadt, ja, aber bei Jesus Christus ist tatsächlich allumfassend die ganze Erde, wird hier erlöst und mit gutem Grund sagt deshalb Jesus ja, also hier steht tatsächlich ein viel größerer als Jona. Weil Jona erstens nur temporär die Botschaft bringt der Buße und der Begnadigung, dann auch nur lokal beschränkt und natürlich auch nicht so allumfassend. Ja? Also was wir mit Jesus Christus bekommen haben, das ist natürlich immer, gilt immer, allumfassend überall und natürlich sehr tief, also bis zur Kindschaft, dass wir Kinder Gottes werden. Ja, das Buch Jona kann man aus verschiedenen Gesichtspunkten lesen. Natürlich weiß ich auch, dass wir das Thema Gerechtigkeit dort wiederfinden. Auch mal spannend. Ja, wir werden das ja nicht machen, aber ich bin mir sicher, dass eines Tages die Menschen durch Gott gerichtet werden. Und also wenn er hier das eigene Volk nicht verschont, dann verschont er die anderen auch nicht. Ja, und ich möchte euch kein schlechtes Gewissen machen, das möchte ich nicht. Aber das wird bei uns manchmal so ein bisschen so verharmlost, ja, das wird schon gut gehen irgendwie und das wird schon passen. Aber wenn wir nicht hierher kommen, wo sind meine Assyrer? Wenn wir nicht hierher kommen, in diese Haltung, dass wir uns bewusst machen, was uns eigentlich von Gott trennt, auch uns Christen von Gott trennt, dann wird Jesus Christus auch nicht groß werden. Dann wird Jesus Christus auch nicht hell werden. Und wir haben keinen guten Nährboden, um zu einer guten Umsetzung oder zum guten Ergebnis zu kommen. Wenn wir hier sind, bei dieser Betrachtungsweise, also sprich, wir dulden das, parallel zwischen uns und Gott Dinge entstehen, die Gott nicht möchte, dann wird in unserem Innern das hier stattfinden. Oder wir entscheiden uns tatsächlich dazu zu erkennen, dass wir Schuld haben, dass wir auch, dass Sünde in unserem Leben ist, dass wir vielleicht auch nicht immer alles bereinigen können im Laufe unseres Lebens oder besser werden, sondern dass wir einfach Jesus brauchen, dass wir schlicht und ergreifend Jesus brauchen, der uns dann begnadigt. Immer wieder neu. Und dass wir dann in diese Haltung hier kommen. Ich bin so dankbar, dass Gott und Jona zusammenkommen, dass die Geschichte nicht endet, dass Jona irgendwie sauer ist und mit Gott da hadert, obwohl er weiß, was passiert am Ende der Tage. Und sondern die zwei kommen wieder zusammen und es freut mich, wie ehrlich Jona schreibt. Das ist für mich ein Zeichen, dass Jona tatsächlich sich mit Gott auch wieder versöhnt und ihn versteht. Jona ist für mich ein großes Zeugnis. Jona reflektiert diesen liebenden Vater, der auch über Israel hinausschaut und Ninive begnadigt. Und Jona zeigt auch auf für mich, dass Gott weiß, dass für uns Glauben und Umsetzen nicht einfach ist. Das ist für uns nicht einfach. Er holt Jona immer wieder zurück, so fürsorglich und so freundlich, wie er ihm da begegnet. Und das zeigt für mich einen großen Gott, der Jona ein paar Mal eine Chance gibt, wieder neu zu ihm zu kommen. Ja, ich komme schon zum Ende und für mich ist Jona deshalb so wichtig, weil er mir hilft, zu überdenken, was eigentlich in mir drinsteckt. In mir steckt beides. Aber die gute Botschaft ist, Jesus Christus kennt mich und euch und er weiß um das. Und er bietet uns die Hand an und sagt, komm her und ich helfe dir auf deinem Glaubensweg. In ganz guter Art und Weise. 11 Uhr.